Gut, das ist das, was ich heute abhandeln will. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Globalisierung, die Sachzwangideologie. Die kennt jeder. Ich will einfach zur Erinnerung drei Beispiele nennen. Unternehmen, Siemens, Opel, VW, Daimler, Chrysler, argumentieren im verschärften Wettbewerb auf dem Weltmarkt, sind deutsche Arbeiter zu teuer. Die Globalisierung verlangt, dass der deutsche Arbeiter billiger wird, länger arbeitet für weniger Geld, sonst verlagern die Unternehmen ihre Produktion dorthin, wo es billiger ist, nach Osteuropa, nach China, Indien oder wo immer auch hin. Zweites Beispiel, Bundeskanzler Schröder hat seine Agenda 2010 begründet. Angesichts der Globalisierung ist der überkommene Sozialstaat nicht haltbar. Entweder wir modernisieren ihn und reformieren ihn oder die Globalisierung reformiert ihn. Er wird dann abgeschafft. Also die Globalisierung erzwingt die größte Reform des Sozialstaats seit Bestehen der Bundesrepublik. Drittes Beispiel, Artikel in der FAZ zur Hochschullandschaft. Auch die Globalisierung oder die Globalisierung verlangt auch und gerade von den Universitäten, dass sie sich dem weltweiten Wettbewerb stellen soll. Und dann kommen in diesem Artikel diverse Hochschulpräsidenten zu Wort, die dann genau das fordern, was heute angesagt ist. Mehr Freiheiten bei der Einwerbung von Sponsorengeldern, Auswahl von Studierenden, Studiengebühren, Schließen von Hochschulen, wenn sie keine Leistung bringen und ähnliches. Das sind jetzt drei Beispiele gewesen für die angesprochene Sachzwangideologie. Politiker, Wissenschaftler, Presseleute, Unternehmer stellen mit der Formel von der Globalisierung und der dazugehörigen Rede von der Verteidigung des Standorts Deutschland das als unwidersprechlich und notwendig hin, was sie zu tun gedenken, was sie dem Normalbürger zuzumuten gedenken. Also die Verarmung durch die Reform des Sozialstaates, die rentabilitätssenkende oder die rentabilitätsfördernde Senkung der Löhne, die Senkung der Unternehmenssteuern, die Privatisierung der Gesundheitsrisiken, die Erhöhung von allen möglichen Steuern für den Privatmann und ähnliches, was der ausdrücklich sogenannten sozialen Grausamkeiten mehr sind. Das Verlogene bei dieser Rechtfertigung der politischen Reformen wird schon deutlich an der in der Argumentation immer verwendeten Dialektik von Macht und Ohnmacht. Also die erste Abteilung ist immer, dass ohne jeden Ton der Entschuldigung diejenigen, die die Reformen für notwendig erachten, auf Ohnmacht plädieren. Heutigen Tags könne ja der Staat gar nicht mehr anders. Die Globalisierung der Märkte lasse eine Lohn-, eine Bildungspolitik, eine Sozialpolitik, eine Wirtschaftspolitik nach nationalen Traditionen und nach überkommenen Gerechtigkeitsvorstellungen nicht mehr zu. Die Grenzen hätten ihre Schutzwirkungen verloren, seitdem internationales Kapital alle Länder des Globus vergleicht und sich nur dort zur Niederlassung entschließt, wo die Ausbeutungsbedingungen und Leistungen eines Standorts Weltspitze, die Kosten dagegen minimal sind. Heute wäre es so, es stünden nicht nur die Exportprodukte eines Landes im internationalen Vergleich und Konkurrenzkampf, sondern alle Elemente seines politischen Innenlebens. Der ohnmächtig gewordene Sozialstaat oder Nationalstaat, eine der Formeln, muss es dem Kapital recht machen, sonst haut es ab. Und das will er auch. Jetzt kommt nämlich die andere Seite. Dafür reicht andererseits seine Macht schon, dass er das Land und die Leute, das Volk, neuen Lebensbedingungen unterwirft und seinen inneren Laden im Interesse einer politisch herbeigeführten Steigerung der Kapitalrendite umkrempelt. Es ist also gar nicht so, dass der Staat gar nicht wollte, was er an Reformen durchsetzt. Wozu ihn die Konkurrenz mit anderen Staaten zwingt, das will er auch. Und dafür setzt er seine Gewalt ein. Das Gleiche gilt für die Unternehmen. Auch sie wollen, wozu der internationale Wettbewerb sie zwingt. Nämlich ihre Kapitalmacht zur Kostensenkung zu benutzen, um auf den globalen Märkten ihren Gewinn einzufahren. Damit habe ich eine erste Auflösung von dieser Rede von der Globalisierung. Das erste, im Unterschied zu der Behauptung, Globalisierung ist alles andere als ein anonymer Sachzwang, der auf dem Weltmarkt quasi naturgesetzlich wirkt und herrscht. Dass hier Staatsagenten und Kapitalisten gewaltsam ihre Interessen durchsetzen gegen die Betroffenen, das ist sofort dann ersichtlich und wird offensichtlich, wenn sich diese Betroffenen mal zur Verteidigung ihrer Interessen entschließen und zur Wehr setzen, was ja bei uns leider selten vorkommt. Weil dann stehen sofort Staatsinteressen gegen Kapitalinteressen, stehen Staats- und Kapitalinteressen gegen die Interessen der Betroffenen an ihrem Einkommen und dann entscheidet natürlich die Gewalt, wer obsiegt. Also von wegen anonymer Sachzwang. Ich will die Rede von der Globalisierung nochmal von der anderen Seite aus beleuchten. Das Schlagwort von der Globalisierung ist, man kann auch sagen, nichts anderes als die moderne Fassung der alten Sachzwang-Ideologie, die die Form, wie der Kampf um den Reichtum, um die Erträge der kapitalistischen Reichtumsproduktion in der Nation und zwischen den Nationen stattfindet, eben als Konkurrenz von Unternehmen unter tatkräftiger Unterstützung des Staates. Wie also diese Form, die Methode, wie sich um den Reichtum gestritten wird, zu einer sachlichen Notwendigkeit erklärt wird, an der keiner vorbeikommt. Wer sich in der weltweiten Konkurrenz nicht behauptet, geht unter. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, wenn wir Arbeit in Deutschland halten wollen, als billiger zu produzieren und Lohnkosten einzusparen. So lautet dann immer das Mantra der Unternehmer. Dazu will ich noch mal ein paar Worte sagen. Bestreiten kann man diese Argumentation nicht. Es ist ja wirklich so, dass erfolgreiche Unternehmen ihren Gewinn in Zukunft nur dann machen, wenn sie immerzu an den Kosten ihrer Produktion, an den Lohnkosten drehen, wenn sie billiger produzieren als ihre Konkurrenten. Und Unternehmen, denen es an Gewinn fehlt, müssen durch drastische Lohnsenkungen wieder Gewinne erwirtschaften oder gehen bankrott. Also es wäre absurd, das zu bestreiten, dass Unternehmen im weltweiten Wettbewerb und in der Konkurrenz stehen. Nur, sie sind ja nicht gegründet worden, um zu konkurrieren, sondern um Gewinn zu machen. Also nur, wer Unternehmer ist und sich und eine Kapitalkalkulation tätigt, der begibt sich ja überhaupt erst in Konkurrenz zu anderen, die ebenso kalkulieren wie er und um den Gewinn konkurrieren und sich streiten. Also man sollte erstens den Betriebszweck eines Unternehmens festhalten, das ist der Profit. Zweitens den Zwang zur Konkurrenz, den die Unternehmen wechselseitig erzeugen und der sie ja zur Profitmaximierung zwingt, die sie wollen. Und drittens, dass der Konkurrenzzwang nur dort am Werk ist, wo der Betriebszweck des Profits am Werk ist. Also so gesehen ist der Verweis und der dauernde Hinweis Es herrscht globale Konkurrenz. Das exakte Gegenteil von der Entschuldigung. Also es kommt ja immer her, Sie können nicht anders. So gesehen ist es eigentlich ein vernichtendes Urteil über dieses System, in dem die Bereicherung nicht das private Anliegen, der quasi die Profitgier eines Unternehmens ist, sondern ins System eingebaut, sodass der Zweck, um den es in dieser Gesellschaft geht, private Aneignung des Reichtums, Profit, dass der den Unternehmen quasi als eigener Zwang bei Strafe ihres Untergangs, wie es mal im Kapital heißt, aufgeherrscht wird. Also eigentlich eine vernichtende Kritik dieses Systems, in dem die Konkurrenz zu dem zwingt, was der Zweck, Bereicherungszweck dieser Gesellschaft ist, wird verwendet genau als das Gegenteil. Als Entschuldigung, man kann ja nicht anders. Also die zweite Auflösung, auf die ich Wert legen will bei der Behandlung der Globalisierungsideologie, ist die, dass im Lichte der Globalisierung der nationale wie der globale Wettbewerb nicht erscheint als die zum weltweiten Kapitalismus gehörige Art und Weise, wie Kapitalisten ihr ureigenes Interesse an der Geldvermehrung verfolgen. Ein Interesse übrigens, was ziemlich viel staatliche Gewalt braucht, damit es so unwidersprechlich regiert. Sondern wo dieses Interesse als ein sachlicher Zwang dargestellt wird, dem sich jeder unterzuordnen habe, auch und gerade weil lauter Schäden und Opfer für die von der Globalisierung Betroffenen damit angesagt sind. Ich will noch eine letzte Anmerkung zu dem Schlagwort der Globalisierung machen. Wenn man das Wort mal ganz nüchtern und unvoreingenommen betrachtet, ist es ja ein Unding. Weil global heißt nichts anderes. Manchmal hilft es sich ja einfach, den Ursprung klar zu machen. Global heißt ja nichts anderes als weltumspannend und Globalisierung ist nichts anderes als die Versubstantivierung dieses Adjektivs. Also behauptet einen subjektlosen Prozess der Weltumspanntheit. Und so einem Quatsch soll die Menschheit hilflos ausgeliefert sein. Das wird übrigens verwendet. Also ich erinnere mich noch gut an einen Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung anlässlich eines Treffens. Ich glaube, das war das G7-Treffen in Genua. Und da hat der Kommentator folgendermaßen argumentiert, nämlich genau mit dem, was ich eben gesagt habe. Er sagt, Globalisierung ist doch ein Prozess, der unabhängig abläuft und das Wirtschaften heute bestimmt. Und hat dann gegen die Protestierer sofort gefahren. Und deswegen ist jeder Protest sozialromantische Träumerei. Das ist halt das Gesetz, da geht kein Weg dran vorbei heutigen Tags. Protest ist Träumerei. Also das Frappante bei dieser Argumentation ist, dass die Behauptung eines subjektlosen Sachzwangs nicht etwa den Kommentarschreiber als plumpen Apologeten kennzeichnet, sondern ausgerechnet soll es dann die Protestierer dagegen als Traumtänzer in der Welt stehen lassen. Also das ist die Anwendung von dieser Vorstellung. Erstes Fazit. Globalisierung ist kein neues Gesetz der Weltwirtschaft, sondern es ist die Sachzwang-Ideologie zur nationalen Konkurrenz um den Weltmarkt. Die Behauptung, heutigen Tags herrscht Globalisierung, ist gewissermaßen der ideologische Universalschlüssel zur Rechtfertigung sämtlicher Maßnahmen, die den Managern von Staat und Kapital zur Sicherstellung ihres Kapitalerfolgs in dem weltweiten Wettbewerb so einfallen, indem sie diesen ihren Maßnahmen den Schein der globalen Naturnotwendigkeit verpassen. Wenn ich von Ideologie geredet habe, dann will ich damit nicht gesagt haben, und da bin ich fast beim Übergang zum nächsten Punkt, dass hier verschwiegen würde, worum es in der globalen Konkurrenz geht und mit welchen Maßnahmen deutsche Politiker und Unternehmer, mit welchen Maßnahmen sie den Reichtum ihres Landes sichern und vergrößern wollen.